Ja, guten Morgen auch von mir. Matthäus berichtet in seinem Evangelium von einer ganz interessanten Begebenheit, die uns allen vertraut ist. Jesus möchte von seinen Jüngern wissen, für wen sie ihn halten und wofür die Leute ihn halten. Die Leute sagen, Prophet Elia ist vielleicht wieder gekommen oder ein anderer, oder wir wissen es nicht genau. Und Jesus fragt sie, was denkt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet mit einem feierlichen Bekenntnis, du bist der Sohn Gottes, du bist der verheißene Messias, du bist der Christus. Ein richtiger Höhepunkt im Matthäusevangelium nach 15 Kapiteln. Ein Highlight. Petrus hat es verstanden, die Jünger haben es verstanden. Dieser Jesus aus Nazareth, der ist der Christus, der Verheißene. Und dann kommt aber eine Szene, unmittelbar danach spricht nämlich Jesus dann davon, dass er leiden wird, zum ersten Mal. Dass er nach Jerusalem gehen und sterben wird. Die ersten 15 Kapitel in Matthäus, die haben dazu gedient, dass die Jünger das verstehen. Wer ist Jesus? Und jetzt, da sie es verstanden haben, spricht er davon, warum er da ist und wozu er überhaupt gekommen ist. Er wird nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben. Und Petrus, wie sonst auch der Erste, ihr kennt das alles, er reagiert mit einem klaren Nein. Nein, nein, nein. Gott behüte, das wird dir keinesfalls widerfahren. Simon, du hast gesagt, wir kommen von Ostern her und wir sind ja noch nicht drüber weg, sondern wir haben eine längere Zeit, wo wir jetzt dieses Ostergeschehen auch nochmal bedenken können. Das möchte ich heute auch gerne tun. Von der ersten Ankündigung Jesu, von der ersten Ankündigung seines Todes an, haben die Jünger drum gerungen, was denn da tatsächlich passiert ist auf Golgatha, an diesem Kreuz. Und auch warum es passiert ist. Und warum es passieren musste. Das gilt auch noch nach der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu hat nicht einfach alle Fragen gelöst, hat nicht alles erklärt. Diese beiden Jünger, die da am Ostermorgen nach Emmaus unterwegs sind und Jesus sich dazu gesellt, den stellt Jesus die Frage, musste nicht der Christus dies leiden? Betonung liegt auf, musste er das nicht? Und sie gucken auf die Frage ratlos. Und so zeigt er ihnen anhand des Alten Testaments die Notwendigkeit auf, warum Jesus überhaupt sterben musste. Die Notwendigkeit von Karfreitag. Am selben Tag abends, als Jesus bei den Jüngern erscheint, genau dasselbe. Wieder diese Frage, musste es nicht so sein? Ist es für euch nicht offensichtlich, dass es eine Notwendigkeit gab? Ja, aber diese Notwendigkeit des Todes Jesu, die war für die ersten Jünger alles andere als selbsterklärend. Dabei ist es so wichtig, auch für uns heute wichtig, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Und wie wichtig das ist, das zeigt auch ein Bericht in der Apostelgeschichte. Dieser Bericht gibt uns einen kleinen Einblick in das, was Paulus so gepredigt hat. Ich habe euch einen Haufen Bibelverse heute mitgebracht. Das ist noch nicht der erste, der jetzt kommt. Lass mal das Bild vielleicht mal noch stehen. Da gewährt uns Paulus einen Einblick in das, was er predigt. Und da heißt es, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein, unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Er musste es. Nun, wenn wir lesen, dass Jesus den Jüngern anhand des Alten Testaments erklärt, warum er sterben musste, dann denken wir natürlich und auch nicht zu Unrecht, an einen ganz bekannten Vers, und den nehmen wir jetzt mal, nämlich aus den Vers aus Jesaja 53, Vers 5. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, und tatsächlich, das ist es ja auch, was Johannes der Täufer bestätigt. Ganz am Anfang, als Jesus beginnt, seine öffentliche Wirksamkeit oder Tätigkeit beginnt, da zeigt Johannes der Täufer auf ihn hin und sagt, ja, der ist es. Der ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Es gibt aber einen ganz wesentlichen und einen ganz wichtigen Aspekt, den wir nicht unbeachtet lassen dürfen, wenn wir die Bedeutung und auch die Notwendigkeit des Todes Jesu wirklich verstehen wollen. Und diesen Aspekt rückt Jesus selber in den Mittelpunkt, er stellt ihn in den Mittelpunkt, nämlich als er wenige Stunden vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane als er da mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert. Das ist ja ein Passahmahl. Da gibt es bestimmte Folgen, da gibt es auch bestimmte Segensbecher. Und beim dritten Segensbecher, gesegnet seist du ewiger, denn du hast die Frucht des Weinstocks geschaffen, unterbricht Jesus und fügt etwas ein. Er fügt das ein in die übliche Liturgie. Und das ist, berichten alle drei ersten synoptischen, sagt man, Evangelien, in etwas unterschiedlichem Wortlaut, aber von der Botschaft dasselbe. Lukas, dieser Kelch, sagt er, ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Matthäus sagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und Markus überliefert so, er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ja, die Evangelien überliefern einen unterschiedlichen Wortlaut. Aber sie berichten übereinstimmend davon, dass Jesus von seinem Sterben als dem Blut des Bundes oder dem Bund in seinem Blut spricht. Dieses Blut, das wenige Stunden später vergossen werden wird. Offenbar geht es beim Tod Jesu mehr als nur um die Tilgung einer Schuld, wie wir es aus Jesaja richtigerweise erfahren. Es war Anselm von Canterbury, ein bekannter Kirchenlehrer oder später zum Kirchenlehrer erhoben, so muss ich sagen, der so um das Jahr 1096 rum, also vor 1000 Jahren, mit seiner Satisfaktionslehre, so nennt sich das, eine Erklärung des Todes Jesu geliefert hat, die bis heute und bis in unsere Mitte hinein die wirkmächtigste Erklärung dafür überhaupt war. Und die bis heute in unsere Kreise hinein unser Verständnis prägt, warum denn Jesus sterben musste. Ich fasse sie mal kurz für euch zusammen. Kurz gefasst lautet seine Erklärung: Die Ehre Gottes wurde durch den Sündenfall des Menschen verletzt. Jesus sorgt für seinen Tod für eine angemessene Wiedergutmachung und er bezahlt die Schuld, die der Mensch bei Gott hat. Ich wiederhole es nochmal. Die Ehre Gottes wurde durch den Sündenfall des Menschen verletzt. Jesus sorgt für seinen Tod für eine angemessene Wiedergutmachung und er bezahlt die Schuld, die der Mensch bei Gott hat. Klingt einleuchtend, oder? Würdet ihr dem zustimmen? Wenn ich so frage, sicherlich nicht. Aber klingt einleuchtend. Jesus bezahlt die Schuld bei Gott. Unsere Schuld. Was auf den ersten Blick so recht einleuchtend erscheint, führt bei genauem Hinsehen aber tatsächlich in eine falsche Richtung. Es geht beim Tod Jesu nicht nur darum, eine Schuld zu bezahlen und das himmlische Konto wieder auf Null zu setzen, um danach den nächsten Versuch zu starten, es diesmal besser zu machen. Oder mit dem Startkapital, das Gott uns ja vielleicht sogar noch zur Verfügung stellt, jetzt ein bisschen mehr draus zu machen, mal ein bisschen mehr zu erreichen. Es geht auch nicht darum, einen gekränkten Gott versöhnlich zu stimmen. Der Tod Jesu, das erfahren wir in diesen Versen beim Abendmahl, der Tod Jesu dient vielmehr dazu, den Menschen in ein grundsätzlich neues und in ein anderes Verhältnis zu Gott zu bringen. So wie es Paulus nämlich in 2. Korinther 5, 17 schreibt, er sagt, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Der Fehler bei Anselm, und da ist sich die Theologie heute auch ziemlich einig, der Fehler bei Anselm bestand darin, dass er die Kreuzigung aus seiner Sicht, nämlich aus der kaufmännischen Sicht des Mittelalters betrachtete, als einen Handel. Das war die übliche Sichtweise. Aber, und da gibt es ein schönes Heft von der evangelischen Kirche, da wird das ganz passend formuliert, das Kreuz auf Golgatha ist kein Handlungsplatz oder Handelsplatz für Vergebungsprozesse. Es ist kein Bazar, wo Schuld hin und her geschoben wird. An diesem Schuld wird eben nicht nur, und das ist wichtig, weil wir das oftmals nicht präsent haben, ich sage es mal vorsichtig, an diesem Kreuz wird nicht nur eine Schuld beglichen, an diesem Kreuz wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch fundamental erneuert und verändert und auf eine vollkommen neue Grundlage gestellt. Alles ist neu geworden, nicht repariert, neu. Was Paulus an dieser Stelle nicht näher ausführt, konkretisiert der Verfasser des Hebräerbriefs. Der ist ja nun nicht ganz einfach. Ich habe euch deswegen auch die Verse mal mitgebracht. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 8, Vers 6, Jesus ist der Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Und ein bisschen später, nochmal wiederholt, er ist der Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod ja geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes erlangen. Das heißt also, der Hebräerbriefschreiber nimmt die Aussagen Jesu bei seinem Abendmahl, das Blut des Bundes, das nimmt er auf und stellt sie in die Mitte des Evangeliums. Das Blut des Bundes in die Mitte des Evangeliums. Ich habe es erwartet, ich gucke in viele ratlose Gesichter. Was ist damit gemeint? Um das zu erklären, ist nicht einfach heute Morgen, müssen wir ein bisschen ausholen. Und uns ein bisschen in die Geschichte und auch in das Selbstverständnis Israels hineindenken, eintauchen. Und da müssen wir tatsächlich zurück bis zum Stammvater Abraham. Da hieß er ja noch Abram, als er berufen wurde. Also aus einer Vielzahl von Menschen erwählt Gott diesen Abram, um ihn zu segnen und um ein Segen zu sein, ihn zum Segen für alle Menschen zu machen. Er gibt ihm die Verheißung einer zahlreichen Nachkommenschaft und nach etwas holprigem Start kommt es tatsächlich auch dazu. Aber diese Nachkommenschaft gerät infolge einer Hungersnot im eigenen Land in ägyptische Sklaverei. Und so sendet Gott Mose, führt die Nachkommen Abrahams aus Ägypten raus aus Ägypten in die Wüste hinein. Und dort, in der Wüste, schließt Gott eine Vereinbarung mit diesen 12 hebräischen Stämmen. Diese Vereinbarung, das Bundesbuch, ja, diese Vereinbarung entspricht den üblichen Vasallenverträgen, die früher zu dieser Zeit ein Herrscher mit schwächeren Partnern abgeschlossen hat. Auch von der Form her. Es fällt uns heute nicht mehr auf, aber wenn man es liest, ist das ein richtiges Vertragsmuster, wie es damals übrig war. Und wie bei den Vasallenverträgen damals üblich, handelt es sich auch beim Bund zwischen Gott und den 12 Stämmen um einen zweiseitigen Vertrag, und das ist wichtig, mit gegenseitigen Verpflichtungen. Gott verpflichtet sich, die 12 Stämme als sein Volk anzunehmen. Er macht die 12 Stämme auch erst wirklich zu einem Volk, zu Israel. Und er verspricht, ihnen ein Land zu geben. Er verspricht, sie vor Feinden zu beschützen. Und er verspricht, sie zu versorgen. Ganz klassischer Vasallenvertrag, die Pflichten des Herrschers, des Stärkeren. Schutz, ein eigenes Land, Sicherheit, Versorgung. Israel dagegen verpflichtet sich im Gegenzug dazu, die Anweisungen Gottes zu befolgen und sich genau an das zu halten, was im Bundesdokument steht. Und das wurde ihnen vorher vorgelesen. Also es ist eine klassische Vertragsschließung. Wir sagen immer Bund, eigentlich ist dasselbe, ein Vertrag oder ein Bund. Und durch diesen Vertrag werden die 12 Stämme zum Volk Israel, zu dem Volk, das Gott erwählt hat, für das er Verantwortung übernommen hat und das er unter seinen Schutz und seinen Segen stellt. Und es ist tatsächlich ein unglaubliches Vorrecht. Israel ist ein kleines Volk. Gott hat sich nicht das tollste und größte Volk rausgesucht, sondern ein kleines, unbedeutendes Volk und gibt ihm ein Vorrecht, das kein anderes Volk hat. Es darf Volk Gottes sein und unter dem Schutz und Segen Gottes stehen. Herzstück der Vereinbarung ist die Tora, dieses Gesetz, das Gott den Menschen gibt, seinem Volk Israel gibt. Nun gut, ihr wisst aber alle, wie das ausgegangen ist. Israel erfüllt seine Verpflichtungen nicht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen setzt das Götzen an die Stelle von Gott und die Ungerechtigkeit an die Stelle von zwischenmenschlicher Wertschätzung und Nächstenliebe. Das geht lang, sehr lang, jahrhundertelang. Aber irgendwann ist das Maß dann tatsächlich voll und Gott macht wahr, was er in der Wüste angedroht hat. Er zieht seine Hand von Israel zurück und liefert Israel seinen Feinden aus. Und natürlich haben die nichts Besseres zu tun, als in Israel einzufallen und sie gefangen wegzuführen. Zuerst die 10 nördlichen Stämme, es gab ja die Reichsteilung nach Salomo. Die Reichsteilung in die 10 nördlichen Stämme, die heißen dann Israel in der Bibel, die 2 südlichen Stämme, Juda. Die nördlichen Stämme werden von den Assyrern erobert, 722, die südlichen 140 Jahre später von den Babyloniern und werden weggeführt. Und einer, der gerade diese Zeit in Juda sehr intensiv miterlebt hat, ist Jeremia. Jeremia wird ganz jung von Gott zum Propheten berufen. Und dieser Mann dient Gott wirklich 50 Jahre als Prophet, 5 Jahrzehnte. Er war das Sprachrohr. Er war quasi das letzte Aufgebot Gottes, um nochmal eine Wendung herbeizuführen und die Katastrophe zu verhindern. Ohne Erfolg. 50 Jahre ohne Erfolg. Und so wird dieser Vertrag, so wird dieser Bund, der für Israel zum Segen geschlossen wurde, es war ein Segen, dieser Bund, so wird dieser Bund zum Fluch für Israel. Die Gebote, die Verbote, die Regelungen. Und Israel ist so stolz. In 5. Mose steht, Mensch, wo gibt es ein Volk, dessen Gott ihm so nah wäre, wie Gott seinem Volk Israel? Und wo gibt es ein Volk, das so gerechte Rechtsbestimmungen hat wie wir? Dieses Gesetz, dem Israel so freudig zugestimmt hat. Man könnte sagen, mit einem, wir schaffen das. Das erweist sich als zu schwer, als zu schwierig. Petrus sagt, das war eine Last auf unseren Schultern, die weder unsere Väter noch wir tragen konnten, in Apostelgeschichte 15. Aber um hier ein Missverständnis vorzubeugen, das liegt nicht etwa an dem Gesetz, das liegt nicht an den Geboten. Paulus betont es nachträglich, der sagt, das Gesetz, das Gebot ist heilig, ist gerecht, ist gut, alles in Ordnung, am Gebot ist nichts falsch. Es liegt an der Schwäche und an der Unfähigkeit des Menschen, lebens- und gemeinschaftsfördernd zu leben. Daran liegt es. Und natürlich ist es für Gott keine Überraschung. Was dann danach kommt, ist ja nicht ein Plan B, weil der erste nicht funktioniert hat. Gott wusste von vornherein, dass es nicht funktionieren würde, aber es war notwendig, dass der Mensch das auch erkennt. Für Gott war es keine Überraschung, dass Israel scheitern würde. Für Israel schon. Die hatten sich überschätzt. Und so kommt es dann zu einer Situation, die Paulus in einem anderen Zusammenhang im Römer 7 dann beschreibt, kurz gefasst, ich will ja, aber ich schaff's nicht. Ich bin ja guten Willens, alles so zu tun, wie es richtig ist und wie es lebensfördernd und gemeinschaftsfördernd ist, aber ich schaffe es nicht. Das Vorrecht dieses Bundes führt direkt ins Verderben. Und genau in diese sich abzeichnende Katastrophe für Israel, in diese Selbsterkenntnis hinein auch, spricht Gott jetzt durch Jeremia zu seinem Volk. Ich lese es euch mal vor. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres, ich werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Mitten im Elend verheißt Gott einen neuen Bund, der sich grundsätzlich vom Sinai-Bund unterscheidet. Gar nicht mal unbedingt in den Folgen. Wir lesen das hier. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das war auch Inhalt des Sinai-Bundes. Gar nicht so sehr von den Folgen unterscheidet er sich. Er unterscheidet sich von den Voraussetzungen. Der erste Bund, wir hatten es gesagt, war ein zweiseitiger Bund mit Verpflichtungen für Gott und Mensch. Dieser zweite Bund ist ein einseitiger Bund, der völlig, und das ist die gute Nachricht, und die müsst ihr uns eigentlich hüpfen lassen, der völlig auf die Erfüllung von Voraussetzungen durch den Menschen verzichtet. Der Mensch muss nichts mehr beitragen. Gott allein verpflichtet sich, und zwar voraussetzungs- und bedingungslos, Israels Schuld zu vergeben, an seine Sünde nicht mehr zu denken, sein Gesetz ihr in ihr Innerstes zu legen durch den Heiligen Geist. Sein Gott zu sein, sie als Volk anzunehmen und sich seinem Volk zu erkennen zu geben. Das ist der neue Bund. Kommen wir zurück, diese etwas größere Kurve war wichtig, dass wir das verstehen. Und gerade nach dieser Kurve können wir jetzt nämlich zurückkehren zu Jesus und dem Abendmahl mit seinen Jüngern. Er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des, neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Gott selbst schafft die Voraussetzung, dass so ein neuer Bund möglich wird. Und er selbst setzt ihn mit seinem eigenen Blut in Kraft. Christus ist nicht nur gestorben, um die Schuld des Menschen bei Gott zu bezahlen, sondern er hat durch seinen Tod diesen ersten Bund, diesen ersten Vertrag erfüllt. Wenn ihr mal in 5. Mose reinguckt, was die Folgen sind von diesem Brechen der Gebote, der Fluch, das hat er erfüllt. Er hat diese Rechtsfolgen des Vertragsbruchs Israels getragen. Er ist zum Fluch geworden, heißt es im Neuen Testament, für uns. Er ist zum Fluch geworden. Diesen Fluch hat er aufgenommen und hat damit den Bund erfüllt, das heißt beendet. Beendet. Der Bund, der zum Segen gedacht war und zum Fluch geworden ist, den hat er beendet. Und hat einen neuen Bund geschlossen. Die neue einseitige Vereinbarung, die allein Gott verpflichtet, hat die alte zweiseitige Vereinbarung, die den Menschen in Mitverantwortung nimmt, abgelöst. Die Frage ist, warum musste er denn dazu sterben? Ja, genau deshalb. Er musste sterben, um diesen ersten Bund abzuschließen. Paulus spricht von einer Rechtsforderung des Gesetzes. In Sprüchen steht, wer das Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben. Wer seine Wege verachtet, muss sterben. Klare Aussage. Und eben in 5. Mose, da kündigt ganz am Anfang bei diesem Bund Gott an, es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst und nicht darauf achtest, all seine Gebote und Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Lest euch mal 5. Mose 28 durch, das ist eine Menge an Flüchen. Und deswegen sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, dieses Gesetz aufzulösen. Also, zu tun, als wäre es nicht. Nein, ich komme, um es zu erfüllen und zur Vollendung und zum Ziel zu bringen. Galater, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Erste, er musste sterben, um diesen alten Bund zu erfüllen und zu beenden. Das Zweite, jeder Bundesschluss bedarf des Blutvergießens. Das scheint uns heute unverständlich und nicht wirklich nachvollziehbar. Ja, wir schließen ja Verträge auch ohne Bundes, ohne Blut. Ich denke so jetzt gerade vielleicht, es gibt schon noch so Verträge. Ich habe so in der Vorbereitung an Winnetou und Old Shatterhand gedacht, die dann sich die Pulsadern aufschneiden. Und ja, da kommt es noch ein bisschen zum Ausdruck, dass so ein Bund nicht einfach bloß ein Zettel ist, der mit einer Unterschrift versehen wird, sondern dass es einen auch was kostet. Würde ich aber jetzt da nicht ganz analog sehen, aber egal. Aber auf jeden Fall braucht jeder Bundesschluss das Blutvergießen. Das scheint uns unverständlich, der Schreiber des Hebräerbriefs erklärt es ein wenig, indem er auf ein Testament verweist. Das griechische Wort Testament ist dasselbe wie das griechische Wort Verbund. Aber er macht es anhand von diesem Testament deutlich. Ein Testament heißt in der Fachsprache eine Verfügung von Todeswegen. Umgangssprachlich Testament, eine Verfügung von Todeswegen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wo ein Testament, also so eine Verfügung von Todeswegen ist, da muss notwendigerweise natürlich der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Und daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Kann man dann auch nachlesen. Wir müssen es nicht wirklich verstehen. Ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht ganz, aber es ist eindeutig so bezeugt. So wie der erste Bund Gottes mit Israel am Sinai mit Blut in Kraft gesetzt wurde, so muss auch dieser zweite Bund dieser Logik folgen. Ich kann es mir, meine Interpretation, ich kann es mir nur so erklären, dass damit natürlich auch all die anderen Vergehen wirklich getilgt sind und das die Voraussetzung ist, dass er sagt, ich werde deine Sünde und zwar einseitig vergeben. Jetzt aber ist euch als aufmerksamen Zuhörern wahrscheinlich aufgefallen und als guten Bibelkennern, dass hier bisher ja ausschließlich von Israel die Rede war. Zumindest fast ausschließlich. Auch die Verheißung von Jeremia richtet sich ja an Israel. Wir können ja nicht einfach dahergehen und überall im Alten Testament, wo Israel steht, meinen Namen einsetzen. Ja? Simone, Armin, ja? Wer auch immer. Die Verheißung aus Jeremia richtet sich an Israel, nicht an die übrigen Völker. Und deswegen ist die Frage schon, ob wir uns da überhaupt angesprochen fühlen dürfen oder ob das nicht doch vielmehr eine rein interne Angelegenheit ist. Zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und ja, tatsächlich, auch wenn wir es nicht gerne hören, das alles gilt zunächst mal nur für Israel. Nur für Israel. Ausschließlich für Israel. Es gibt so ein paar Verse, die uns da schon zu schaffen machen im Neuen Testament. Jesus betont es gegenüber der Kanaanäerin, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist. Und nur auf ihr nachdrückliches Betteln hin wendet er sich ihr zu. Hat eine gewisse Schroffheit für uns. Auch die Jünger, du hast vorher die Stelle angesprochen, Simone. Die Jünger interessieren sich vor Himmelfahrt keineswegs für die Nichtjuden. Es war nicht so, dass sie gedacht haben, Auferstehung, jetzt super, jetzt gehen wir in die Welt raus. Wir sind auch danach ja nicht aus Jerusalem rausgegangen. Da musste erst mal eine Verfolgungswelle kommen, dass die ein bisschen in die Puschen kommen. Ja? Was machen sie? Du hast zitiert, Herr, stellst du in dieser Zeit, und du hast schon vorher das eine Wort weggelassen, für Israel das Reich wieder her. Da geht es erst mal um Israel. Auch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, denken wir vielleicht, ja gut, jetzt ist Pfingsten, jetzt wissen wir, jetzt geht's los. Auch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes ist von dem Heil für die Heiden noch nicht die Rede. Die Pfingstpredigten, die zwei von Petrus, die richten sich an Juden, an Israel. Erst einige Zeit nach Pfingsten öffnet sich die Tür im Haus des Cornelius. Als Petrus durch Gott hingeführt wird, er bekommt eine Einladung, er hat vorher eine Vision, er geht dorthin, er predigt das Evangelium und während er predigt, werden die Leute mit Heiligem Geist erfüllt, und zwar ohne sich vorher haben beschneiden zu lassen oder zu konvertieren zum Judentum. Das heißt, ohne vorher Jude zu werden, werden sie reingenommen in das Heil. Und wie schwierig das war für die Juden, das zeigt diese Diskussion. Dürfen die denn jetzt? Geht es so einfach? Da musste sich Petrus massiv rechtfertigen, dass er die getauft hat, die nicht vorher Juden geworden sind. Nein, es war für die ersten Christen keineswegs selbstverständlich, dass das alles, was wir jetzt gerade von Israel gesagt haben, auch für sie gelten, für die Heiden gelten sollte. Aber gerade das da im Haus des Cornelius passiert, macht es deutlich. Was da über Israel gesagt ist, gilt auch uns. Es gilt auch uns. Gott hat tatsächlich in diesem Haus die Tür geöffnet und bietet jedem Menschen, ob Jude oder nicht, voraussetzungs- und bedingungslos die Versöhnung an. Einseitig durch ihn bewirkt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl den Juden zuerst, und das bleibt es auch, als auch den Griechen. Mit Griechischen an der Stelle sind all diejenigen nicht-jüdischen Menschen gemeint. Und dann an die Gemeinde in Ephesus, das ist ein längerer Text, den möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Erinnert euch also, dass ihr früher, also Ephesus war eine Gemeinde, die heidenchristlich geprägt war. Da waren es nicht lauter Juden, sondern waren viele Heidenchristen drin. Erinnert euch also, dass ihr früher von Geburt Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, den Juden, Unbeschnittene genannt wurdet. Zu jener Zeit wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, in Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in Klammer, des neuen Bundes, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf. Und da möchte ich euch bitten, schlagt das zu Hause aus und streicht es euch in der Bibel an. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf. Ich würde gerne mal ganze Predigt nur über das Thema machen. Wir werden es im Seminar machen. Aber das muss erst einmal ankommen bei uns. Dass wir nicht mehr verpflichtet sind, die Gebote Gottes zu halten. Ich weiß, mancher kriegt da Gänsehaut. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in einem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Setzt euch bitte einfach zu Hause mal hin und sucht mal, wo die Voraussetzung dafür drin steht, die der Mensch erfüllen muss. Ihr werdet keine finden. Es ist nur von Gott die Rede, was er tut und was er getan hat. Das ist der neue Bund. Und in Epheser 3,6 wiederholt das dann nochmal. Deutlicher kann man es nicht mehr sagen. Die Nationen, also die Nichtjuden, sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. In der Verheißung aus Jeremia 31. Ich werde ihre Sünden vergeben, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Paulus verwendet das Bild von einem Ölbaum. Also ich kenne mich da nicht aus, aber normalerweise dachte ich immer, dass man einen Baum veredelt. Irgendwie, dass man den edleren Baum nimmt und in einen anderen reinsetzt. Stimmt das so? Ich nehme doch an. Also er beschreibt es auf jeden Fall andersrum. Er sagt, da ist ein edler Ölbaum und der wilde Zweig wird reingesetzt. Also der Ölbaum gewinnt eigentlich nicht dadurch, sondern nur der Zweig. Das sind wir, die Heiden. Und der Zweig wird der Fettigkeit, also des Öles, und der Wurzel, also der Verheißungen, teilhaftig, die Gott über Israel ausgesprochen hat. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr denken. Voraussetzungslos und bedingungslos. Das ist der neue Deal, den Gott uns anbietet. Die Frage an uns ist eine ganz einfache. Lassen wir uns darauf ein? Ich freue mich, dass wir heute wieder Abendmahl feiern können. Wir haben ausgemacht, dass wir es gleich im Anschluss ohne großen Übergang machen. Das Blut des Bundes. Ich werfe euch die drei. Und nein, sorry, jetzt habe ich euch da rausgekickt. Gell? Kannst du es nochmal reinladen? Die ersten drei Verse aus den Evangelien? Ah, danke. Jetzt nehmen wir das. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und jetzt, ich glaube, nach fast 2 Jahren wieder mal, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. Abendmahl heißt, Jesus hat dieses Blut vergossen, um diesen neuen Bund zu schließen. Die Frage ist tatsächlich, lassen wir uns auf diesen Deal ein? Und alle, die sich auf diesen Deal einlassen, immer wieder neu, die sich schon eingelassen haben und die auch ja da weiterhin da dazu stehen, die sind eingeladen, zum Tisch des Herrn zu kommen, Brot und Wein zu nehmen, als Gemeinschaftsmahl. Ich möchte euch bitten, dass ihr jemand mitnehmt, wenn ihr an den Tisch geht. Dass nicht jeder einzeln für sich vor und zurück, sondern nehmt jemand mit, gebt ihm das Brot, gebt ihm den kleinen Kelch, dass es ein Gemeinschaftsmahl wird. Seid herzlich dazu eingeladen. Die Anushka hat, Busse, da genau, sagt, sie untermalt es ein bisschen. Ihr seid eingeladen. Sobald sie angefangen hat, dürft ihr gerne vorkommen und Brot und Wein nehmen.